Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Ich freue mich, dass ich heute Malte Landwehr hier begrüßen darf in unserem Podcast. Er ist absoluter SEO-Profi. Und Malte, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, freut mich, hier zu sein.
Und wenn ich sage absoluter SEO-Profi, dann meine ich das wirklich. Du hast lange bei Idealo gearbeitet und die sind ja eigentlich, abhängig vom SEO mit den Erwähnungen in Google und haben da auch den Mut gehabt, irgendwann mal zu klagen. Was hat euch dazu veranlasst, dann wirklich zu sagen damals, wir gehen gegen einen der Giganten vor?
Genau, also die Klage lief jetzt insgesamt über 10 Jahre. Das heißt, bei der Entscheidung, das zu tun, damals war ich gar nicht dabei. Die Beweggründe waren einfach, dass Google dieses Google Shopping Format über die normalen Suchergebnisse gesetzt hat und dass dort ein Verband der europäischen Preisvergleicher gesagt hat, hey, das ist doch ein Preisvergleich, den Google da gebaut hat oder ein Pseudopreisvergleich und das ist unfair, das über die normalen Suchergebnisse zu setzen. Und dann gab es verschiedene Klagen, auf Landesebene gab es Schadensersatzklagen, vor der EU gab es verschiedene Bestrebungen. Das Ganze ist dann am Ende bis zum höchsten Gerichts der EU eskaliert worden im Laufe der Verfahren. Und ja, dabei ist mehrfach festgestellt worden, dass Google gegen diverse Wettbewerbsvorschriften und Ähnliches verstoßen hat. In den Verfahren sind auch viele Interner von Google ausgekommen, die das nochmal bestätigt haben. Und ja, das Ergebnis ist jetzt, dass wir in Europa aktuell leicht anders aussehende Suchergebnisse haben als im Rest der Welt. Extremer ist es eigentlich nur in der Türkei passiert, wo zwischendurch Google Shopping mal komplett verboten war, also der kommerzielle Part von Google Shopping mit der Werbung. Es gab, glaube ich, noch 2, 3 andere Länder, wo das passiert ist. Und in Europa hat man sich eben auf Änderungen am Suchlayout geändert, die vermeintlich gut sind für die Preisvergleicher.
Gut, da haben wir wieder einiges vor uns, wenn die Karten neu gemischt werden und wenn die Regeln sich jetzt verändern. Aber da kommen wir gleich dazu. Zunächst nochmal zu deiner Historie. Davor warst du bei Searchmetrics, das heißt bei einem Tool-Anbieter, der ganz speziell Tools für das Thema Search, also SEO, Suchmaschinenoptimierung, anbietet. Und eigentlich bist du es jetzt wieder. Erzähl mal ein bisschen zu dem Unternehmen, wo du jetzt arbeitest.
Genau, also es gibt gewisse Parallelen zu Searchmetrics. Ich bin jetzt bei Peak AI. Peak AI baut Software, mit der Marken verstehen können, wie sichtbar sie in LLM-basierten Such- und Antwortmaschinen sind. Und dann geben wir Empfehlungsmaßnahmen, wie man die Sichtbarkeit steigern kann. Und die große Herausforderung da ist eben, in klassischen Suchmaschinen hatte ich ja diese Links und die stehen in einer Reihenfolge. Und die sind ganz einfach identifizierbar und man kann die durchzählen und dann gibt es irgendwie 1, 2, 3 und es ist klar, Position 1 ist besser als Position 2. Und bei LLMs ist es ja ein bisschen anders. Ich habe eine Textantwort. Und wenn ich jetzt sowas frage wie, was sind die 5 letzten Konferenzen, auf denen Malte Landwehr einen Vortrag gehalten hat, dann interessiert vielleicht ein Konferenzanbieter, welche Konferenzen dort erwähnt werden. Jemand, der im Städtemarketing arbeitet, den interessiert aber vielleicht, wird dort Berlin oder Hamburg als Standort der Konferenz erwähnt. Also jetzt ist ein bisschen Größenwahnsinn, dass jemand, der im Städtemarketing arbeitet, sich für so einen Prompt interessiert, oder so als Beispiel. Man kann eben im gleichen Prompt oder in der gleichen Antwort auf einen Prompt, können für dich oder für mich ganz unterschiedliche Entitäten wichtig sein. Und das bringt nochmal so eine Komplexität hinein, auch wen zählt man dort als Wettbewerber, wen nicht, weil nicht jede Erwähnung einer Entität ist ja unbedingt ein Wettbewerber oder irgendwie relevant. Und dann kommt noch hinzu, dass Suchergebnisse bei Google und Co., auch wenn man hier immer viel über Personalisierung geredet hat, relativ konsistent waren über Menschen hinweg, während die Antworten LLMs sehr, sehr stark personalisiert sind. Und da ist noch so ein Zufallsfaktor drin. Das heißt, wenn du und ich jetzt beide 3-mal den gleichen Prompt schreiben, haben wir wahrscheinlich 6 verschiedene Antworten. Und das heißt, so ein klares Ranking mit Position 1, 2, 3, das gibt's so in dem Sinne gar nicht, sondern man muss da eher in Sichtbarkeit, Share of Voice oder ähnlichen Metriken denken. Und dann kommt noch hinzu, dass die es ja nicht einfach nur eine Erwähnung ist, sondern dort kann ja auch noch Text vor, nach der Erwähnung meiner Marke stehen. Und der kann positiv oder negativ sein. Das heißt, das Sentiment, mit dem er erwähnt wird, ist nochmal so eine weitere Dimension, die hinzukommt, die bei Google auch eher egal war. Da war es eben wichtig, rankt meine eigene Website ja oder nein. Und dann habe ich ja kontrolliert, was passiert ist, wenn man auf meine Website klickt. Auch das ist nochmal in LLMs so ein bisschen anders, denn es gibt ja oft gar keinen Link. Oder wenn es einen Link gibt, dann sind das die Quellenlinks. Aber wenn ich jetzt eine Frage über zum Beispiel den Autohersteller BMW stelle, dann stehen da als Quellen, vielleicht steht da LinkedIn, vielleicht steht da Computerwelt, Autobild, vielleicht die Zeit, der Fokus, keine Ahnung, oder Reddit oder YouTube, aber steht da eben sehr selten BMW. Und das heißt, auch wenn ich ganz konkrete Fragen über BMW stelle, es gibt gar keinen Link auf bmw.de oder bmw.com. Das heißt auch, dass Nutzerverhalten und wie viel Kontrolle man eigentlich über die Antwort hat und über das, was Nutzer mit der Antwort machen, ist auch nochmal eine ganz anders als im klassischen SEO.
Das klingt nach einigen Herausforderungen, insbesondere zu deinem Wechsel zu Peak AI. Das wird nicht ganz einfach sein, aber da werden wir im Laufe des Gesprächs noch zu reden kommen auf diese ganzen Fragen, die da im Hintergrund sind. Sag mal ein bisschen was zur Historie von Peak AI.
Genau, Peak AI gegründet vor etwas mehr als einem Jahr. Es gab hier so ein Accelerator-Programm, oder Accelerator ist das falsche Wort. Der Company Builder Entler hat einfach Leute eingeladen, die Unternehmen gründen wollen, hat die zusammengebracht, auf Ideen rumiterieren lassen. Da haben sich die drei Gründer gefunden, haben mich dann auch damals schon kontaktiert. Hier, hey, wir haben hier so eine Idee, können wir dir mal einen Prototyp zeigen, ein paar Sachen durchsprechen, wie Sachen funktionieren. Und dann, als die Company dann gegründet wurde, offiziell im Januar letzten Jahres, war ich als Berater dabei. Und ja, nach ein paar Monaten hat es mich aber so gepackt, das Fieber, dass ich da unbedingt Vollzeit dran arbeiten wollte, weil ich gemerkt habe, wie Menschen im Internet suchen, diese Informationen konsumieren, diese Inhalte konsumieren. Das ändert sich so stark. Da will ich nicht wieder wie mit Google Shopping bei Idealo so ein Opfer von sein und sich mich dann gegen den Fortschritt wehren, sondern ich will einfach Teil dieser Änderung sein, weil eine Änderung wird kommen. Auch wenn das vielen Firmen, vielen Geschäftsmodellen, vielen SEOs nicht passt. Es ändert sich ja jetzt schon. Und ja, da möchte ich einfach dabei sein und das mitgestalten und nicht nur zuschauen.
Cool. Jetzt muss ich mal eine persönliche Frage stellen. Das ist ja schon eine ganze Weile her, als diese Suchmaschinen kamen. Wie bist du zu dem Thema Suchmaschinen überhaupt gekommen und wann?
Vor ungefähr 25 Jahren, ich habe als Teenager ein Internetforum aufgesetzt, wo meine Freunde und ich in der Schule oder nach der Schule uns unterhalten haben. Und es gab da eben interne Foren und auch öffentliche. Und irgendwann haben sich Menschen angemeldet, denen hatte ich gar nicht die Internetadresse gesagt. Da habe ich die gefragt, wie seid ihr auf diese Website gekommen? Weil da waren ja vorher nur Menschen angemeldet bei mir in der Schule. Dann habe ich gesagt, geh mal auf www.de/forum. Und dann meinten die, ja, ich habe hier bei Google gesucht nach Partyfotos Lüneburg, also Lüneburg ist meine Heimatstadt, oder welche Partys passieren in Lüneburg nächste Woche, und da bin ich auf euer Forum gestoßen. Habe ich mir gedacht, ach, das ist ja interessant. Und dann habe ich angefangen, mich mit Google zu beschäftigen und PageRank und Suchmaschinenoptimierung. War dann lange das war noch so vor Social Media, also da war ich so im Abacus-Forum zum Beispiel aktiv. Das war damals so die Anlaufstelle der deutschen SEO-Community. Ich habe dann auch nach meinem Zivildienst ein Praktikum in einer SEO-Agentur gemacht. Im Studium habe ich eine SEO-Agentur mitgegründet und ja, hab angefangen, als 16, 15, 16-Jähriger Websites zu bauen, dort Google Ads drauf zu flanschen, sie bei Google zu ranken, habe viel Affiliate gemacht. Zwischenzeitlich habe ich mal 50 Websites betrieben. Die waren alle so von fragwürdiger Qualität, nicht alle, aber die meisten waren von fragwürdiger Qualität. Das hat aber damals gereicht. Also damals ist man ja zu textbroker.de gegangen und hat so einen 2-Sterne-Text eingekauft, den dann irgendjemand geschrieben hat, also da ist jetzt kein Journalist dran verloren gegangen an diesen Personen, sondern die haben einfach sehr günstig sehr viel Text geschrieben. Und das hat aber für Google funktioniert. Das war sogar gut teilweise, wenn die Texte schlecht waren, weil dann waren die Leute genervt und auf die Werbung geklickt. Und ja, so habe ich mir mein Studium ein bisschen auf finanziell aufgepeppt.
Okay, ja, dann habe ich die Antwort Nämlich, du bist jetzt 25 Jahre jünger geworden, weil du deine Jugend noch mal ein zweites Mal erleben darfst, und das genießt du und sagst rein, und genau das machen wir jetzt. Denn ein bisschen fühlt sich ja so an, oder?
So ähnlich ist es ja. Körperlich werde ich, glaube ich, nicht jünger, aber ja, ich war lange nicht mehr so motiviert in einem Angestelltenverhältnis, wie ich es jetzt gerade bei PKI bin. Macht einfach super viel Spaß. Alle Leute, die hier sind, sind ähnlich obsessed wie ich. Alle geben hier super viel Gas, und es ist ja einfach was anderes, wenn so ein kleines Startup ist, wo alle Mitarbeiter im Unternehmen beteiligt sind, alle partizipieren am Unternehmenserfolg, als wenn man bei einem Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern sitzt, das Teil eines Konzerns mit 10.000 Mitarbeitern ist. Das ist natürlich einfach was anderes, ja.
So, jetzt bleibt aber trotzdem die Frage, wenn etwas Neues kommt, ob dann die bestehenden Unternehmen das aufnehmen. Das war damals mit dem Onlinehandel so, dass die Versandhändler gesagt haben, wir können Versandhandel, und haben dann halt auf Online gesetzt. Aber irgendwie hat Neckermann und Quelle das zwar richtig gemacht, aber das Gesamtunternehmen hat es nicht so richtig geschafft. Otto hat es ganz gut durchgehalten. Und jetzt haben wir das Gleiche auf der Dienstleisterseite mit dem SEO-Thema. Das heißt, eigentlich müssten doch die bereits bestehenden Tool-Anbieter es gebacken kriegen, was Neues aufzusetzen. Warum bekommt ihr das hin, was die bestehenden Agenturen, oder warum glaubt ihr, dass ihr es besser hinbekommt als die bestehenden Agenturen, die ja eine ganze Menge auch Erfahrung mit einbringen und ziemlich viel Geld auch mit einbringen. Warum könnt ihr das besser?
Also ich glaube, wir müssen stark zwischen Agenturen und Toolanbietern unterscheiden. Bei Toolanbietern ist es so, dass ich weiß tatsächlich nicht, warum die es alle nicht gut machen. Ich habe ein paar Theorien. Ich glaube, zum einen machen die halt so viel mehr Geld mit SEO, dass sie nur einen Teil ihrer Ressourcen in dieses GEO oder AEO oder AI Search, wie man es nennen möchte, Thema setzen. Und zum anderen kommen die, glaube ich, aus einer Welt, die sehr URL-zentrisch ist, also alles dreht sich um die Website, jedes Ranking ist eine URL, und das ist hier ja komplett anders, weil Entitäten werden in Antworten erwähnt und Entitäten haben ganz andere Eigenschaften als URLs und Domains. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch so, dass es für SEO-Tool-Anbieter immer sehr angenehm war, dass es von Google so ein Suchvolumen für Keywords gab. Da konnte man sich ganz toll eine Keyword-Datenbank zusammenbauen und wusste, wie hoch ist die Nachfrage. Es gibt ja gar kein echtes Keyword-Tool für AI. Es gibt verschiedene Ansätze, das zu tun, aber es gibt keine Source of Truth. Dann verschieben sich Marktanteile ständig. Also Google war ja schon mal abgeschrieben. Jetzt ist Gemini wahrscheinlich doch wieder das zweitgrößte LLM. Perplexity war lange Zeit die Nummer 2 am Markt, ist jetzt vielleicht eher so die Nummer 5. Und ich glaube, das ist einfach eine Marktdynamik, die gab es im SEO-Bereich lange nicht. Und irgendwie scheint das die SEO-Tool-Anbieter daran zu hindern, entsprechend zu agieren. Was die
Ja,
Agenturen
also
angeht.
es gibt viel momentan einen ziemlichen Wildwuchs an verschiedenen LLMs. Das würde ich so auch sagen. Gut, damals gab es auch mal 99 oder 999 Suchmaschinen. Aber ja, lass dich nicht unterbrechen.
Ja, und du hast ja auch Agenturen erwähnt. Da ist es so, Agenturen sind unsere Kunden, nicht unsere Wettbewerber. Wir wollen ganz bewusst nicht mit Agenturen in Konkurrenz treten. Und also ungefähr die Hälfte unserer Kunden, grob gesagt, sind Agenturen. Und da sehe ich schon, dass es Agenturen gibt, die sich jetzt extrem schnell angepasst haben. Also SEO-Agenturen, die jetzt extrem viel sich auf AI Search branden, da viel machen. Sowohl in Deutschland als auch international. Und genauso sehe ich aber auch, dass viele Agenturen gerade strugglen. So vor 2 Jahren haben ja mal alle gefeiert und gesagt, yeah, mit AI werden wir so produktiv. Da, wo wir früher 5 Stunden gebraucht haben, um 5 Texte zu schreiben, das brauchen wir jetzt noch 30 Minuten für. Aber die Realität ist ja, dass die Kunden das schon eingepreist haben und erwarten. Und da gab es ja vor einiger Zeit den ganz spannenden Fall mit Deloitte, die ja ihrer Agentur oder ihrem Dienstleister, die quasi die Buchprüfungen gemacht haben, grob vereinfacht gesagt haben, nee, das ist doch mit AI alles viel einfacher, reduziert mal den Preis, was natürlich auch bedeutet, dass jetzt alle die Leutkunden, dass du die Leute sagen können. Und ich glaube, dass da haben viele Agenturen nicht mit gerechnet, dass Kunden das so schnell einpreisen würden. Deswegen, ich sehe gerade den Agenturmarkt auch stark im Umbruch, weil ich einmal Agenturinhaber spreche regelmäßig, die wie gesagt am Struggeln sind, weil sie diese ganze AI-Ersparnis auch, also die Effizienzsteigerung, die Zeitersparnis an ihre Kunden weitergeben müssen. Und dann ist es schwierig, die Mitarbeiter zu behalten, die nicht den maximalen Mehrwert aus AI ziehen. Und umgekehrt spreche ich gerade mit vielen Agenturinhabern, deren einziges Problem gerade ist, Mitarbeiter zu finden, um so schnell zu skalieren, weil sie so viele Kunden gewinnen. Also auch da ist, glaube ich, gerade einiges im Umbruch. Aber davon sind wir direkt nicht betroffen, weil wir, wie gesagt, Agenturen sind unsere Kunden.
Und zu der letztgenannten Agenturgruppe zählst du Agenturen, die eben es geschafft haben, ihre eigenen Mitarbeitenden auch zu enablen durch AI-Einsatz?
Kann ich gar nicht immer sagen. Mir fallen auch 2, 3 Agenturen ein, wo sich einfach der Gründer extrem gut medial präsentiert, insbesondere für das Thema AI-Search, und die dadurch sehr, sehr viele Neukunden gewinnen. Und wo ich aber keinen internen Einblick habe, wie die Effizienzsteigerung über AI-Tools wirklich ist.
Okay. Gut, aber das ist ja auch ein ganz anderes Thema. Jetzt erstmal zu den Möglichkeiten, die ich als Tool-Anbieter habe. Also ein bisschen erinnert es mich auch wieder an die 90er, als Jeff Bezos mit seinem Online-Versandhandel ja immer gesagt hat, ja, ich mache da ein bisschen langsamer, aber am Ende gewinne ich auf jeden Fall. Und die anderen eben gesagt haben, ach Mensch, unser Hauptgeschäft machen wir mit Katalogen und diese Online-Geschichte, das soll die Online-Abteilung machen. Ich glaube, die Fehler werden jetzt gerade mal wieder gemacht. Und insofern freue ich mich, dass es euch gibt und dass ihr jetzt versucht, da wirklich mit einer Wahnsinnsbegeisterung an dieses nicht ganz einfache Thema ranzugehen. So, nicht ganz einfach heißt, ich weiß als Unternehmen, dass ich einigermaßen sauberen Content brauche, aber jetzt ändern sich die Regeln. Und du hast es schon erwähnt, es gibt keine messbare Größe mehr, wie Top-Positionen oder Anzahl von Klicks, die ich über Suchmaschinen, über SEO bekomme. Wie gehe ich da als Unternehmen überhaupt an die Messbarkeit, an die Erfolgsmessbarkeit ran?
Genau, also das Beste, was man machen kann, ist aktuell Self-Reported Attribution. Das heißt, wenn man Leads hat oder Nutzer, die sich registrieren, Neukunden, einfach mal fragen, wo hast du über uns gehört? Da kenne ich Unternehmen, wo bis zu 30% sagen LLMs, wobei 30% ist eher die Ausnahme. 20% hört man aber öfter im B2B-SaaS-Bereich. Warum braucht man das? Weil es eben keinen Klick gibt. Ne? Es gibt ein paar Klicks, aber bei Google ist es zum Beispiel mittlerweile so, wenn ich im Google AI-Mode bin und eine Marke wird erwähnt, dann ist da ein Link, aber der Link geht auf eine normale Google-Suche nach dieser Marke, wo man dann natürlich wieder auf eine Werbung oben hat. Und diese ganze klickbasierte Attribution ist deswegen so ein bisschen unter Beschuss gerade. Und dann, was ich natürlich sinnvoll finde, ist, sich ein Prompt-Set zu überlegen, also ein Set aus Prompts, Fragen, die Menschen vielleicht in LLMs stellen, die für mein Unternehmen relevant sind. Da ist es gar nicht wichtig, Wort zu Wort das zu treffen, was irgendein Mensch gestern geschrieben hat, weil das echte Volumen von Prompts ist meistens 1 oder 0. Also es gibt so ein paar Prompts wie bitte, danke, nochmal. Die werden vielleicht ein paar tausend Mal am Tag geschrieben, aber die meisten Prompts sind eher einzigartig. Das heißt, die kann man gar nicht perfekt Wort für Wort abbilden. Da ist nur wichtig, grundsätzlich die Sprache der Zielgruppe zu sprechen und diese dann regelmäßig in den LLMs zu tracken. Und dann ist auch ganz wichtig, sich nicht auf einen Chat zu konzentrieren oder auch nicht auf, ich habe diese 5 Prompts heute einmal laufen lassen, sondern auf eine Aggregation zum Beispiel. Ich habe für dieses Thema 10 Prompts, die habe ich jetzt diese Woche jeden Tag laufen lassen. Wenn man das noch in 3 Modellen hat, hat man 210 Chats. Diese dann in Aggregation zu betrachten, das halte ich für sinnvoll. Da kann man statistisch valide und repräsentativ Insights rausziehen. Wenn man aber sich einen Chat anguckt, da kann immer so ein Zufallsfaktor drin sein, dass der irgendwie dass da die Antwort eine komische Reihenfolge hat, etc., eben weil LLMs nicht deterministisch sind. Deswegen immer in Aggregation betrachten und immer sich überlegen, was ist eigentlich mein Thema, meine Persona, falls ich in Personas arbeite, falls ich in verschiedenen Funnel-Stages ganz verschiedene Sachen mache, weil ich ein komplexes Produkt habe, in welcher Funnel-Stage will ich eigentlich gerade versuchen, was zu verstehen, und das über mehrere Prompts in Anführungszeichen kodieren und dann die Ergebnisse für diese Prompts mir in Aggregation angucken. Das ist eigentlich der Weg, wie man wirkliche Insights generiert, wo man gerade gut dasteht, wo man schlecht dasteht. Das hat man dann immer noch nicht mit einzelnen Sessions verbunden, die auf der Website landen. Aber ich würde das so ein bisschen wie Brand Marketing sehen. Da habe ich ja auch mein Panel und dann will ich Metriken messen wie Brand Recall, Assisted Brand Recall, Top of Mind. Und ähnlich würde ich das mit dem LLM sehen. Das ist nicht Performance Marketing, wo ich für jeden Euro sehe, welchen Klick habe ich bekommen, sondern eher das Brand Marketing, wo ich Dinge tue und dann über mein Panel messen kann. Und ich merke das immer, wenn ich mit Leuten aus dem PR-Bereich spreche, aus Brand Marketing, die sagen, boah, dieses AI-Search-Thema, total geil, ich kann ja jeden Tag mein Panel refreshen. Ich habe ja viel bessere Daten. Und wenn ich mit Leuten aus dem SEO-Bereich spreche, die sagen, nee, da glaube ich nicht dran. Ich sehe ja gar nicht die Klicks und da klickt ja auch eh keiner. Und also das sind ja ganz absurde Daten. Und ich glaube, das stellt gerade viele SEOs vor Herausforderungen, die eben gewöhnt sind, A, ich habe Keywords, B, Suchvolumen und C, Klicks. Und alles drei ist jetzt auf einmal weg. Und alles drei kann nur noch approximiert werden. Und da kommen tatsächlich viele Brand-Marketer besser mit klar. Und ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, so 10% unserer Agenturkunden sind PR-Agenturen, keine SEO-Agenturen. Und für die ist AI-Search zum jetzt schon größeres Thema als SEO, weil die natürlich dafür sorgen, dass meine Website auf Bild.de, Focus, TechCrunch und so weiter erwähnt wird. Also in so klassische digitale PR eben, was unglaublich viel Einfluss auf meine Sichtbarkeit in LLMs hat. Für den klassischen SEO aber relativ nebensächlich war. Eigentlich war es nur wichtig, den Link daraus zu bekommen. Aber mittlerweile ist der Link ist egal. Ob TechCrunch auf mich verlinkt oder nicht, ist aus AI-Search-Sicht fast egal, solange meine Marke positiv erwähnt wird. Und das ist eben auch nochmal so ein anderes Mindset als im SEO.
Okay, du hast gesagt, ich muss mir ein Prompt-Set überlegen. Allein da wäre ich schon hoffnungslos überfordert. Wie bitteschön soll ich mir ein Prompt-Set überlegen? Das heißt, gibt es da Hilfe von Agenturen oder, und das ist jetzt meine Frage, gibt es da Hilfe von eurem Tool? Denn früher war es ja so, ich muss mir Keywords überlegen, aber die fallen mir sowieso nicht ein. Das heißt, es gibt Keyword-Suggestion-Tools und das ist auch gut so, weil ich wäre ja nie drauf gekommen, dass das ein interessantes Keyword sein kann. Also wie weit kann man da unterstützen mit Tools?
Genau, es gibt beides. Also Agenturen können dabei sehr gut unterstützen und wir haben auch eine Unterstützung in der Software. Was wir machen ist, wir haben uns Zugriff auf ein Panel von Menschen gekauft und kriegen regelmäßig die Daten, welche Prompts diese Menschen eingegeben haben bei verschiedenen LLMs. Da gibt's Menschen, die Browser-Plugins benutzen, mit denen man sowas auslesen kann. Und basierend darauf haben wir ein relativ gutes Verständnis, wie so ein durchschnittlicher Prompt aussieht. Also wie lang ist der, wie sind die formuliert, welchen Aufbau haben die? Und basierend auf diesen Informationen schlagen wir Kunden, die bei uns ein Projekt anlegen, erst einmal Topics, also Themen vor. Und Kunden können diese Themen annehmen oder ablehnen. Und dann schlagen wir innerhalb dieser Themen einzelne Prompts vor. Wir haben das ganz am Anfang so gemacht, dass wir einfach blind die Prompts vorgeschlagen haben. Das hat aber dazu geführt, dass Kunden am Ende ihre Prompts so all over the place hatten und da keine Struktur drin war, man eigentlich nicht gut filtern konnte, keine Insights rausziehen konnte. Deswegen haben wir uns vor einigen Monaten dafür entschieden, die Topic so als Zwischengröße noch einzuführen. Einfach damit Menschen sich einmal Gedanken machen, okay, was will ich eigentlich messen, was ist wichtig für mich? Das funktioniert für kleine Projekte sehr, sehr gut. Bei größeren Projekten würde ich immer eher empfehlen, sich eine Agentur dazu zu nehmen, wenn man das Know-how nicht selber hat. Weil es dann meistens sinnvoller ist, lokal eine große CSV-Datei anzulegen, wo die Prompts schon alle durchgetaggt sind und das dann einfach gesammelt hochzuladen. Und da gibt es eigentlich verschiedene Ansätze. Also was ich schon erwähnt hatte, ist, man überlegt sich die Themen, die wichtig sind. Sollte sich dann auch überlegen, habe ich verschiedene Personas, habe ich verschiedene Sales Funnel Stages, will ich vielleicht informational, non-informational mir angucken, will ich branded, non-branded unterscheiden, das sollte man sich alles einmal überlegen. Und dann sind tatsächlich LLMs relativ gut da drin, Prompts zu schreiben. Also wenn ich einem LLM sage, du bist CMO eines mittelständischen Unternehmens, du benutzt diese und diese Tools und du suchst jetzt ein CRM. Und dir sind Integrationen wichtig. Was sind 10 Fragen, die du schreibst? Dann wird bei ChatGPT, Claude, Gemini, werden da relativ gute, nicht perfekte, aber schon mal relativ gute Beispiele bei rauskommen. Und das Beste ist natürlich, wenn man weiß, welche Worte benutzt meine Zielgruppe. Das heißt, wenn ich ein Suchformular auf meiner Website habe, wenn ich Support-Tickets habe, wenn die Sales-Gespräche, die meine Sales-Mitarbeiter führen, wenn die mitgeschnitten und transkribiert werden mit Granola oder Gong oder ähnlichen Lösungen. Wenn ich vielleicht ein Support-Chatbot habe bei mir auf der Webseite. Wenn ich ein Help-Center habe, das eine Suchfunktion hat. Das sind alles super gute Quellen, um exakt die Worte zu finden, die meine Zielgruppe benutzt. Und auch das kann ich entweder selber verwenden oder auch das wieder einem LLM mitgeben. Und was dann relativ egal ist, ist, was ich auch schon gesagt habe, ist Wort für Wort richtig zu machen, weil LLMs sind sehr, sehr gut da drin, das Thema zu erkennen, den Kontext und die Intention. Und man kann ja sogar Tippfehler da einbauen und was weiß ich, und die LLMs verstehen das sehr gut. Deswegen, ich würde mich da nicht, also manche Leute kommen in so eine Blockade rein, so ich weiß ja gar nicht genau, was mein Kunde gestern gepromptet hat und was er morgen promptet. Das ist okay, du musst nur wissen, welche Probleme hat deine Zielgruppe, welche Worte benutzen sie, um das zu beschreiben. Und so kann man auf ein gutes Prompt-Set kommen, meiner Erfahrung nach.
Du hast gesagt, ihr habt ein Panel aufgebaut. Das erinnert mich so ein bisschen an, Gott, wie lang ist das wieder her? 20 Jahre, 30 Jahre an ein Tool, das hieß Alexa. Das hat nichts mit dem, aber du weißt, wovon ich rede, das hat nichts mit dem Sprachassistenten zu tun, sondern die hatten auch ein Panel und wussten dann so ein bisschen das Surfverhalten der Menschen oder haben das immer noch und können das ganz gut verwenden. Nee, haben es nicht mehr so, aber hatten es damals und da gab es dann auch den Alexa Rank und daraus Daten. Wie groß muss ein solches Panel sein oder was ist euer Ziel und wo steht ihr momentan, was die Panelgröße angeht?
Also wir haben das Panel nicht selber aufgesetzt, weil wir aus datenschutzrechtlichen Gründen und so weiter damit nichts zu tun haben wollen. Okay. Das läuft über einen Drittanbieter. Wir haben uns da eben eingekratzt. In dem Panel sind ungefähr 50 Millionen Menschen weltweit.
Eben, du brauchst eine relativ große Zahl, damit du einigermaßen damit arbeiten kannst. Und in den 50 Millionen sind wie viel Deutsche? Also es geht ja auch um die Sprache, in der ich rede. Oder ist das inzwischen wirklich egal? Oder sagen wir mal der kulturelle Hintergrund eher? Oder ist das egal bei den?
Also kann ich das jetzt gerade gar nicht sagen, die Anzahl der Menschen aus Deutschland.
Okay. Aber es spielt also möglicherweise gar nicht so die große Rolle.
Den genauen Ländersplit. Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, insbesondere die Sprache, wobei Deutsch jetzt, glaube ich, nicht so eine Ausnahmesprache ist. Also so Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch ist alles nicht so unterschiedlich. Eher wenn man dann in andere Sprachen reingeht und andere Schriftsysteme benutzen. Thailändisch, Russisch, Chinesisch, da gibt's dann eher noch sehr, sehr, sehr andere Muster. Genau.
Die weiteren Informationen, das fand ich jetzt sehr aufschlussreich, was du gesagt hast, also Suchfenster auswerten beispielsweise oder eben auch Selbstgespräche oder eben gerade auch die Service-Informationen, also das, was der Chatbot da den lieben langen Tag redet, beziehungsweise früher das Callcenter oder heute immer noch das Callcenter, all diese Informationen mit aufzunehmen, finde ich einen interessanten Ansatz. Gibt es da Unternehmen, die da bereits einigermaßen weit sind, um diesen Fundus an Kundenwissen auch effektiv zu nutzen?
Also ich könnte dir kein eigenes Unternehmen nennen, wo ich mir sicher bin, dass sie alle diese Quellen nutzen. Ich weiß, dass ich schon vielen unserer Kunden empfohlen habe, diese Quellen zu nutzen und viele mir gesagt haben, ja, haben wir genutzt. Ich könnte jetzt aber kein Paradebeispiel nennen, wo ich sagen würde, die nutzen das alles. Ich glaube, das liegt auch unter anderem daran, dass man das, je nachdem, wo man so sitzt, mit dem Unternehmen sitzt, vielleicht dann gar nicht sagen möchte, man hat jetzt diese ganzen Transkripte ausgewertet. Also da sind amerikanische Unternehmen, sagen immer, ah ja, gute Idee, Gong.io nutzen wir, gucke ich mir an. Und deutsche Unternehmen sind dann eher so, ah, Call-Skripte auswerten, ai, ai, ai. Da hat dann das SEO-Team oft gar keinen Zugriff drauf.
Ich meine, das eine ist ja, was ich auswerte, quantitativ, und andere ist qualitativ. Und es ist natürlich klar, dass wir hier in der EU dann andere Bedingungen haben. Aber uns interessiert ja eigentlich nicht die namentliche, die persönlich auf Personen bezogene Auswertung, sondern die Daten als solche. Und die können ja total anonymisiert sein. Also datenschutzrechtlich ist das überhaupt kein Problem, glaube ich. Oder ist das irgendwo in deinem Erfahrungshorizont, ist das irgendwo ein Problem gewesen, wenn die entsprechend anonymisiert sind, die Daten?
Wenn die anonymisiert sind, ist es gar kein Problem. Ich kenne aber Konzerne, da kann die SEO-Abteilung das nicht so gut erklären, was sie eigentlich haben wollen. Und dann hat die Legal-Abteilung schon gesagt, nein, SEO-Team kriegt keinen Zugriff auf Call-Transkriptionen, Punkt. Wenn sich alle Beteiligten hinsetzen und das Problem verstanden wird und das Ziel verstanden wird, habe ich noch nie erlebt, dass es nicht klappt. Ich glaube, es gibt aber Unternehmen, da sind gewisse Abteilungen einfach so drauf gepolt, 100% Sicherheit. Wir gucken uns das Thema gar nicht genau an. Das klingt irgendwie kritisch, machen wir nicht. Überall dort, wo die Geschäftsleitung sagt, guckt euch das mal an, das könnte spannend sein, ist es gar kein Problem.
Okay, sehr, sehr interessant, weil damit kommen wir natürlich in einen Bereich des Marketing, der immer näher an den Kunden rückt und immer näher an die Kundenwünsche kommt und immer mehr versteht, was Kunden dann wirklich wollen. Wie weit könnt ihr dann mit dem Promptset, das ihr habt, Verschiebungen feststellen oder eben Mitbewerber, also die eigene Position gegenüber Mitbewerbern auch feststellen?
Ja, innerhalb dieses Promptsets natürlich perfekt. Die einzige Gefahr ist natürlich, dass das Promptset nicht repräsentativ genug ist. Wir haben jetzt mehrere Case Studies mit Kunden gemacht, die daran gearbeitet haben, ihre Sichtbarkeit bei uns in der Software zu steigern. Und haben dann auch gemerkt, Umsatz ist gestiegen, Klicks von LLMs sind gestiegen, Leads, die aus LLMs kommen, sind gestiegen. Das heißt, die Sichtbarkeit, die wir dann messen, die ist mindestens mal direktional korrekt. Also sie ist korrekt genug, dass sie sich in die gleiche Richtung bewegt wie die echte Sichtbarkeit, die ja eigentlich gar nicht messbar ist. Und sie ist direktional korrekt genug, dass Handlungen, die man dort daraus ableiten kann, sich auch im insgesamt Business-Ertrag widerspiegeln. Und das ist, glaube ich, auch das, was man aktuell erreichen kann auf dieser Datenbasis. Also als SEO tut mir das so ein bisschen weh. Ich will ja die perfekte Sichtbarkeit mit allen Keywords. Aber auch hier wieder, wenn man es mit dem Brand-Marketing vergleicht, irgendeine virale Marketing-Kampagne, die kann man auch nicht so perfekt messen. Oder viele Plakatkampagnen, Out-of-Home-Kampagnen. Da macht man dann regional ein paar Stichproben, ob das regional klappt. Und wenn ja, dann rollt man es eben aus und akzeptiert, dass man nicht jedes einzelne Plakat messen kann. Und genauso sehe ich das auch. Also das die Aufgabe des Marketings ist es nicht, die Welt zu vermessen und wissenschaftlich korrekt und komplett Dinge darzustellen, sondern die Aufgabe ist es hier, Daten zu sammeln, die mir ermöglichen, Business-Entscheidungen zu treffen und am Ende dazu führen, dass Unternehmen mehr Geld verdienen. Und das ist auf jeden Fall möglich mit den Daten, so wie wir sie aktuell erheben und messen.
So, jetzt sind wir beim Thema Content. Damit das Ganze funktioniert, brauche ich auf jeden Fall Futter für die LLMs. Und das heißt, ich brauche in irgendeiner Weise Content. Und du hast gerade gesagt, dass es eine Verschiebung gibt, dass also PR-Agenturen, mit denen redet ihr plötzlich. Früher waren es SEO-Agenturen und es werden immer mehr PR-Agenturen. Warum ist das so?
Ich glaube, weil PR-Agenturen oder PR allgemein war, glaube ich, nicht so der heiße Marketingkanal die letzten 10 Jahre. Und durch die Sichtbarkeit in LLMs, die so stark von digitaler PR beeinflusst ist, also von dem, was in großen Medienwebsites über mich steht, hat PR so einen Aufschwung erlebt. Auf einmal will jeder wieder digitale PR machen. Dann kommt noch hinzu, dass LLMs so einen Recency-Bias haben. Also sie bevorzugen relativ neue Inhalte. Das heißt, ich brauche eigentlich so eine Always-on digitale PR-Kampagne. Also ich muss immer wieder in den großen Medien erscheinen. Und das führt, glaube ich, dazu, dass das PR-Agenturen da wittern, hey, es gibt auf einmal Kunden, die sind wieder unseren Themen interessiert, die vorher nicht interessiert waren. Oder eben es wird wieder als Wachstumsinvestment gesehen und nicht als, ja, okay, wir müssen halt PR machen, wir geben wie jedes Jahr 25.000 Euro für unsere PR-Agentur aus, sondern hey, wir können 100.000 Euro dieses Quartal ausgeben und dann messen wir mal, ob wir sichtbarer in ChatGPT geworden sind, was kein absurdes Ziel heutzutage ist für eine PR-Agentur. Und ich glaube, deswegen reden wir auf einmal mit denen, weil die so einen kleinen Aufschwung erleben. So, ihre Arbeit auf einmal viel, viel messbarer ist, weil es war sicherlich auch vorher gut, wenn ich in der Bild oder im Fokus oder der Süddeutsche oder der Zeit erschienen bin. Aber es wurde halt gemessen zusammen mit Printerwähnungen und nicht im Sinne von, ich habe hier harte KPIs, wie zum Beispiel eine ChatGPT-Sichtbarkeit.
Jetzt nehmen wir mal einen ganz einfachen Fall. Ich bin eine PR-Agentur und mein Auftraggeber ist jetzt zu mir gekommen und hat gesagt, ja, diese LLMs werden immer wichtiger. 20% unserer Kunden sagen, sie sind über ein LLM gekommen. Mach da mal was mit Content. Und dann sage ich, ich habe keine Ahnung, ruf bei dir an und sag, ich soll da was machen mit Content. Welche Tipps gibst du mir?
Also erst würde ich mit dem Kunden sprechen, welche Themen denn für ihn relevant sind. Und ganz wichtig ist die Frage, will der Kunde, dass Fragen über sein Unternehmen korrekt beantwortet werden? Also wenn ich sowas frage wie, was sind 10 Eigenschaften von BMW, was dastehen soll? Oder will der Kunde bei Prompts wie, welches Auto soll ich mir kaufen, gefunden werden? Das sind zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Das wäre so das Erste.
Und also wo im Funnel befinde ich mich? Weiß ich überhaupt schon, dass diese Marke relevant ist? Oder dann danach eben die Frage, bitte sag mir alles über diese Marke.
Genau, Funnel ist da wahrscheinlich noch die bessere Beschreibung für. Das wäre so das allererste. Und dann würde ich fragen, in welchen Ländern, für welche Themenschwerpunkte. Und dann hoffentlich kommt man darauf dann schon auf Ideen, was man machen könnte. Der Idealfall ist natürlich, der Kunde hat schon ein Set von Prompts, die er irgendwo trackt. Dann kann man sich nämlich angucken, was sind dort aktuell die Quellen. Dann sieht man schon mal, welche Nachrichtenwebsites zum Beispiel am wichtigsten sind und was für Artikelformate wichtig sind. Weil was wir sehen, ist, dass je nach Thema komplett unterschiedliche Artikelformate relevant sind. Ich habe vor kurzem einen kleinen Test gefahren. Ich habe LLMs immer wieder gesagt, nenn mir 10 Eigenschaften von Tesla, nenn mir 10 Eigenschaften von BMW, von Mercedes und so weiter. Und dort kam dann zum Beispiel raus, dass alle LLMs für Tesla immer wieder gesagt haben, schnell. Das ist eine Eigenschaft dieser Tesla-Autos. Und die Quelle dafür waren Artikel, also allgemeine Artikel und Profile über Tesla. Und dann habe ich ein zweites Tracking aufgesetzt. Da habe ich gesagt, nenn mir 10 schnelle Autos. Fast nie wurde Tesla erwähnt, irgendwie mit 2, 4, 5%, sowas in der Richtung. Und die Quellen, die dort genutzt wurden, waren aber auch komplett verschieden. Das waren Listicles. Das waren auf einmal nicht mehr Profile über Tesla, weil das LLM ist gar nicht darauf gekommen, dass es Tesla sein könnte, sondern es waren Artikel wie die 10 schnellsten Autos, die 10 schnellsten Autos mit Straßenzulassung, die 10 schnellsten Serienautos, die 10 schnellsten Elektroautos und so weiter und so fort. Und dort sind dann eben Maserati, Ferrari, Porsche und so weiter aufgetaucht, aber nicht Tesla. Und das ist, finde ich, so ein, ich meine, da kann man auch viel über Markenmanagement draus ableiten, das ist ein separates Thema. Aber was jetzt aus direkt Optimierungssicht spannend ist, es sind eben vollkommen verschiedene Artikelformate. Und muss ich dann eben als PR-Agentur versuchen, dass, wenn Zeitungen Artikel schreiben, wie die zehn schnellsten Autos mit Straßenzulassung, dass ich dort Tesla platziert bekomme? Oder ist meine Antwort, Artikel über Tesla zu schreiben, wo unter anderem erwähnt wird, dass die Autos schnell sind? Das sind eben komplett verschiedene Herausforderungen und da brauche ich komplett verschiedene Vorgehensweise für. Und deswegen ganz genau nachfragen und erfahren, was will der Kunde, was erhofft er sich, und daraus dann ableiten, was man macht. Vielleicht auch noch eine ganz spannende Seiteninformationen. Wenn man sich anguckt, was sind eigentlich die Quellen, die die LLMs nutzen, dann wird man häufig auch bei deutschen Prompts englischsprachige Quellen finden, was eine extreme Bevorteilung von US-amerikanischen Unternehmen ist. Und zwar LLMs, wenn ich einen Prompt eingebe, dann führen die sogenannte Fanout-Queries aus, also mehrere Suchen. Und oft ist mindestens eine dieser Suchen bei ChatGPT Englisch. Und darüber werden dann englischsprachige Quellen reingezogen. Sogar wenn ich als Nutzer in Deutschland bin und auf Deutsch sowas frage wie, soll ich die CDU wählen? Oder sollen wir Grönland an Trump abtreten? Auch für solche Fragen kommen englischsprachige Quellen rein, was natürlich oft heißt US-amerikanische Quellen. Das heißt, es kann sich auch lohnen, Inhalte auf Englisch zu publizieren, obwohl ich gar keine Zielgruppe auf Englisch habe, einfach um in diese Quellen reinzukommen. Wichtig, bitte nicht so interpretieren, dass man jetzt die komplette Website morgen auch noch auf Englisch übersetzt, aber für einzelne gezielte Inhalte kann das total sinnvoll sein.
Es erinnert mich so ein bisschen, Malte, an ein paar Sachen, die du erzählst, an ja so vor 15, 20 Jahren, als diese ganzen Suchmaschinentricks anfingen, die darauf beruhten, dass eben Google noch nicht ganz so schlau war und man mit ein paar Tricks noch weiterkam. Und ich weiß, dass ich oft in Seminaren damals gesagt habe, macht euch keinen Stress mit den Tricks, kurzfristig kann das funktionieren, aber fokussiert euch auf die Qualität der Inhalte. Und kann es sein, dass eine Reihe von Effekten, die wir momentan haben, du nennst Listicles, du nennst auf der anderen Seite Artikel, in denen auch das Substantiv oder das Adjektiv schnell vorkommt, dass diese Sachen momentan eine Rolle spielen, aber durch die Verbesserung der Qualität der LLMs, die LLMs sich auch weniger austricksen lassen in Zukunft?
Ich erwarte das und ich hoffe das auch als Nutzer. Gerade diese Listicles, also die extremste Variante des Listicles ist ja, ich bin ein CRM-Anbieter und auf meiner eigenen Website mache ich ein Listicle, die 15 besten CRMs und setze mich auf Platz 1. Das klingt absurd, aber das passiert in sehr großem Rahmen, gerade bei B2B-Software und bei SEO-Agenturen. Und ich kenne SaaS-Unternehmen, die 20 oder 30 dieser Listicles auf der eigenen Website haben. Und ich habe schon erste Fälle mitbekommen, wo Menschen dann untereinander gehandelt haben. Wenn du mich in deinem Listicle auf Platz 2 setzt, setze ich dich in meinem Listicle auf Platz 2. Also genau so wie früher das Link-Building und der Link SEO gemacht wurde. Es gibt erste Anzeichen, dass das schon reduziert wird und dass die Anbieter dagegen vorgehen, insbesondere Google. Und ich würde auch jedem zu äußerster Vorsicht raten mit solchen Maßnahmen, weil das ja auch markentechnisch ein bisschen ja fast schon peinlich sein kann, wenn ich als CRM-Anbieter einen Artikel mache, die 15 besten CRMs, und jemand landet auf meinem Artikel. Sie funktionieren aber aktuell. Und ja, ich würde immer jedem empfehlen, dass jede Marketingmaßnahme immer zu bewerten, schäme ich mich vielleicht in 2 Jahren dafür? Und dann muss ich eben abwägen, ist der kurzfristige Gewinn es wert?
Malte, das freut mich, dass du das so deutlich sagst, weil ich denke, den Fehler muss man nicht ein zweites Mal machen. Und auch wenn dann vielleicht eine Reihe von Opportunities entfallen. Ich erinnere mich daran, wenn ich in Ägypten war, habe ich oft früher mit Leuten zu tun gehabt, die mir gesagt haben, ja, also früher haben wir noch richtig Geld verdient mit Texten, die wir geschrieben haben, obwohl wir überhaupt nicht wussten, worum es in den Texten ging. Es musste halt nur das Keyword drin auftauchen. Da waren einige recht traurig. Gut, aber du hast eben gerade Links genannt. Welche Rolle spielen Backlinks, die ja quasi irgendwann mal totgesagt wurden im SEO, aber streng genommen als Reputationskriterium nicht ganz dumm sind. Also insofern bestehen die auch weiter. Wie ist die Rolle der Backlinks in Zukunft zu bewerten oder aktuell schon auch bei LLMs?
Also ich glaube, auch im SEO waren Links nie tot. Was mal totgesagt war, war für größere Unternehmen Link-Building zu betreiben. Und mit den LLMs ist es ja so, wenn die ihre Quellen suchen, dann führen die eine Suche durch. Also die gehen an einen Index, zum Beispiel einen Google-Index, und führen eine Suche nach diesen Fanout-Queries durch. Da werden dann Dokumente kommen zurück, die werden ausgewertet, ob sie als Quellen fungieren. Das ist natürlich im Prinzip SEO. Das heißt, wenn man sagt, Links haben vielleicht 25% Einfluss auf SEO, dann ist für diesen Teil von AI-Sichtbarkeit haben sie dann, wenn das vielleicht 50% der AI-Sichtbarkeit ist, hätten links also immer noch 12,5% Impact. Diese Prozentzahlen sind jetzt erstmal dahergesagt. Und dann gibt es eine zweite Dimension, nämlich die Erwähnung auf anderen Websites, weil ja gar nicht unbedingt meine eigene Website als Quelle herangezogen werden muss. Da spielt jetzt Link-Building durch mich technisch gesehen gar keine Rolle. Also wenn ich im Fokus einen Artikel habe, habe ich im Fokus einen Titel, mache mir keine Gedanken über Link-Building für diesen Fokusartikel. De facto ist natürlich so, der Fokus hat viele Backlinks und das ist einer der Gründe, warum sie als Quelle auftauchen oder nicht. Das heißt, wenn man sich das Gesamtranking anguckt, dann sind Backlinks wahrscheinlich fast genauso wichtig wie im SEO. Wenn ich mir jetzt angucke, wie viel Zeit und Ressourcen stecke ich als SEO-Mitarbeiter ins Link-Building, dann ist es eben tendenziell weniger, weil eben die eigene Website nicht mehr das Einzige ist, worauf es ankommt, sondern fremde Websites wichtiger sind in dem, was über mich gesagt wird, als meine eigene Website. Das heißt, in Summe würde ich sagen, Backlinks sind weniger wichtig, aber sie sind nicht tot. Hm. Und wenn ich eine Website mit null Backlinks habe, werde ich sehr, sehr schwierig haben, in den LLMs regelmäßig als Quelle aufzutauchen.
So, jetzt möchte ich als Marke erwähnt werden. Am besten ist Wikipedia, oder Grokipedia wird ja auch sehr, sehr stark genutzt, von Google zumindest getestet und von anderen auch. Foren, Social Media, Reddit wird dann immer wieder genannt. Was ist da so deine Empfehlung eines sauberen Mixes von Plattformen, auf denen man Präsenz beobachten sollte?
Ja, also wenn auf Grokipedia präsent sein will, ist ja sehr einfach. Man sagt einfach, Grokipedia erstelle einen Artikel über meine Marke und wenn man relevant ist, wird der erstellt und wenn nicht, dann nicht. Tatsächlich ist Grokipedia aber als Quelle gerade wieder stark im Abrauchen seit ungefähr einer Woche, weil sie Google-Rankings verlieren und dadurch auch in den LLMs nicht mehr gefunden werden. Auch hier würde ich wieder sagen, es gibt einmal so Best Practices, Wikipedia, YouTube, Reddit. Und das ist gerade für amerikanische Firmen, gilt das oft, dass das die Top-Quellen sind. Wobei man sagen muss, dass zum Beispiel YouTube in ChatGPT sehr selten eine Quelle ist. In Perplexity und AI Overviews und AI Mode hingegen sehr oft. Und auch deshalb würde ich mir auch hier wieder anschauen für mein Set an Prompts. Was sind eigentlich die wichtigen Quellen? Und dann, wir haben zum Beispiel einen Kunden, da sind es Instagram und TikTok. Die stehen meistens nicht auf diesen Best Practice Top 10 LLM-Quellen. Oder wenn ich im B2B-Bereich unterwegs bin, ist es oft LinkedIn. Wenn ich im Local-Bereich unterwegs bin, dann ist es in den AI-Overviews und im Google AI-Mode tatsächlich auf Facebook oft, die dort auftauchen. Und man muss sich eben immer anschauen, was sind die Quellen, die für meine Prompts auftauchen und sich dann überlegen, was ist meine Strategie. Bei Wikipedia wäre ich immer ganz vorsichtig, irgendwas zu machen. Da macht man sehr schnell viel falsch und dann ist am Ende der Artikel komplett gesperrt. Das ist, glaube ich, eine eigene Episode, darüber zu sprechen. Gibt es aber auch Agenturen, die damit helfen können. Bei sozialen Medien muss man sich immer überlegen, arbeite ich einfach mit Influencern zusammen oder mit Creatern oder erstelle ich meinen eigenen Kanal? Ich würde niemandem raten, einen TikTok oder Instagram oder YouTube-Kanal zu erstellen, um in LLM sichtbar zu sein. Ja, das werden auch Menschen sehen. Das sollte auch bitte nicht die SEO-Abteilung machen. Da geht es dann eher darum, allgemein passt das in meinen Marketing-Mix rein, in meine Strategie, kann ich das abdecken, kann ich das dauerhaft mit guten Inhalten versorgen. Und die Tatsache, dass das für LLMs so wichtig ist, gibt sicherlich einen Pluspunkt in der Priorisierung. Man braucht aber trotzdem am Ende ein Marketing-Team, das nicht SEO heißt, das sich um YouTube kümmert. Mhm. Das gleiche gilt für alle anderen sozialen Medien. Oder auch die Zusammenarbeit mit Creatern. Die sollte natürlich dann nicht nur für ChatGPT gemacht werden, sondern was ich eher empfehle ist, schaut euch mal an, welche Creator oder YouTube-Kanäle oft von LLMs zitiert werden. Und dann redet mal mit eurem Social-Media-Team oder Brand-Marketing-Team, schlagt denen diese Creator vor oder gebt für die nächste Kampagnenidee mit, Videos zu diesen Themen zu erstellen. Und das sind dann eben genau die Themen, die häufig als Quellen genutzt werden. Also so würde ich das Thema angehen. Und wenn man sieht, dass die Quellen alles Medienportale sind, das ist zum Beispiel in ChatGPT oft der Fall, dann ist es eben digitale PR, die da genutzt wird. Und so kann man quasi für jede Art von Quelle, die die LLMs heranziehen, eine eigene Strategie parat haben.
Jetzt habe ich mal eine Nachhilfefrage, Malte. Da musst du mich ein bisschen unterstützen. Also was ich weiß, ist, dass Text ausgewertet wird. Jetzt sprichst du YouTube an. Das heißt also, Voice kann ich transkribieren. Wir haben ja das Thema Transkription auch gerade angesprochen. Aber werden auch schon Bildinhalte verwendet, um daraus maschinenlesbaren Content zu erstellen?
Also bei YouTube ist es ja so, dass es ein JSON-File des kompletten Transcripts des Videos gibt. Und mein Verständnis ist, dass die großen LLM-Anbieter alle dieses JSON-File runterladen und nicht das Video selbst. Ich habe das auch mal getestet und du findest auf YouTube Videos von mir, wo ich über nicht existierende Marken rede und dann alle möglichen Farben erwähne und im Video Text andere Farben erwähne als im Hintergrund des Videos und andere im Titel, um dann zu gucken, was die LLMs am Ende sagen, in welchen Farben das Produkt verfügbar ist.
Also Malte, ich merke schon, du hast wirklich langjährige SEO-Erfahrung. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Wettbewerbe, um eben die Suchmaschinen zu füttern mit nicht existierenden Informationen. Wunderbar, du bist klasse, du bist toll.
Ich wollte halt verstehen, wie das funktioniert. Ich habe leider kein sauberes Experiment mit guter Dokumentation aufgesetzt, deswegen habe ich es nicht veröffentlicht. Aber mein Bauchgefühl aus diesen Experimenten, die ich dort gemacht habe, ist, die LLMs haben Zugriff auf das Transcript. So, ist ja auch sinnvoll. Wenn man eine Websuche schnell in ChatGPT ausführt, dann ist die Antwort ja in ein paar Sekunden da. Da wird das LLM nicht eine Bilddatei runterladen und versuchen, aus, falls das irgendwie ein Chart ist, dort Informationen auszulesen. Wenn man irgendeinen Deep Research Agenten nutzt, dann kann das sicherlich mal vorkommen. Aber bei diesen schnellen Suchen, da werden Texte ausgewertet. Deswegen ist eine meiner Empfehlungen auch immer, wenn du eine Tabelle hast oder eine Grafik, schreib eine Summary in 1 bis 2 Sätzen darüber oder darunter für die LLMs. Weil die LLMs nehmen ja nicht dein ganzes Textdokument, wenn sie es als Quelle auswählen, sondern einzelne Textchunks extrahieren sie. Und so Zusammenfassungen sind oft sehr gut geeignet, um quasi als zusätzlicher Kontext herangezogen zu werden. Genau, aber wenn ich eine einfache Frage stelle, dann wird kein LLM groß das Layout der Seite auswerten, die Bilder auswerten oder gar sich ein Video anschauen oder einen Podcast anhören. Das ist in der Zeit einfach nicht möglich.
So, ich gucke gerade auf die Uhr und merke, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang bis in die Nacht quatschen, aber so langsam muss ich mal zu meiner Abschlussfrage kommen. Ein Thema noch, Prompt Intent, also was beschäftigt die Menschen eigentlich und was verfolgen sie für eine Absicht hinter dem Gespräch mit dem LLM oder dem Chatbot?
Ganz unterschiedlich. Es gibt, je nachdem, wie man Suche oder Informationsbedarf definiert, sind es vielleicht 5%, vielleicht 20%. Die breiteste Definition wäre so 40%, aber die ist in meinen Augen zu breit gefasst. Wir haben natürlich auch viele generative Prompts, also dass jemand ein Bild erstellt. Und ich habe ja gesagt, dass wir Zugriff auf so ein Set aus Prompts von einem Panel von Menschen haben. Da war halt auch mal jemand dabei, der hat ein Bild erstellt und dann wirklich 160 Mal gepromptet. Und jetzt mit einer Banane. Und jetzt im Büro. Und jetzt mit Papagei. Also wahrscheinlich für Blogartikel oder Social Posts oder sowas immer mehr und mehr und mehr Varianten des im Prinzip gleichen Bildes. Das heißt, solche Prompt-Sessions gibt's natürlich auch. Genauso gibt's Leute, die Softwareentwicklung machen, ihre Python-Skripte damit entwickeln, eine Fehlermeldung reinkopieren. Was ich mittlerweile oft mache, ich mache einen Screenshot von zum Beispiel Goolytics und sage, wo soll ich klicken, um das und das zu machen.
Mache ich permanent, weil ich nicht weiß, wie ich weiterkomme.
Genau. Und das kann ChatGPT tatsächlich sehr gut. Was ich immer wieder überraschend finde, es gibt einen kleinen Teil der Leute, die aber sehr, sehr intensiv Rollenspiele benutzen. Also ChatGPT als Freund benutzen und damit chatten. Da gab es auch diesen Aufruf, als GPT-4o abgeschaltet wurde, weil es so ein LLM war, das dir immer zugestimmt hat, egal was du gemacht hast. Das hat ja viele Leute gestört, weil wenn ich eine dumme Frage stelle, will ich ja, dass das LLM mir sagt, da ist es so und so, aber eigentlich ist die Frage ein bisschen falsch. Oder wenn ich frage, ist das richtig, habe ich den Zusammenhang richtig verstanden? Wenn es halt falsch ist, sollst du bitte sagen, dass es falsch ist. Aber da war 4o ja extrem zustimmend, weshalb die meisten Nutzer das gut fanden, dass das weg war. Aber die Menschen, die eben diesen Roleplay, GPT ist mein Freund-Charakter hatten, die fanden das schlimm, weil auf einmal war das LLM nicht mehr ihr Freund. Auf einmal war das nicht mehr so nett und hat ihnen allen zugestimmt. Ist natürlich auch ein bisschen traurig, dass es Menschen gibt, die vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben Zustimmung, Unterstützung und so weiter von einem LLM bekommen haben. Alles nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, das ist auch nochmal ein Riesen-Use-Case. Und das sind dann auch Nutzer, die viel, viel längere Chat-Sessions haben, viel, viel mehr Zeit auf der Plattform verbringen als die Durchschnittsnutzer. Und all das ist eben in diesen Prompts drin, aber natürlich für uns und unsere Kunden vollkommen belanglos.
Genau. So, du hattest ganz am Anfang noch eine Bemerkung gemacht, dass du Perplexity, glaube ich, auf Rang 5 gestellt hast. Wie ist da deine Wahrnehmung? Perplexity und OpenAI finanzieren sich ja beide ganz gut, also generieren beide ganz gut Einnahmen. Und wenn ich das richtig beobachte, dann sind die Wachstumsraten von Perplexity sogar ein bisschen besser als die von, also was jetzt das Umsatzwachstum angeht, und zwar stabiler B2B-Umsatz. Wie siehst du da die weitere Entwicklung bei den verschiedenen LLMs? Google wurde ja auch mal fast tot gesagt, aber dann plötzlich haben die voll zugelegt und jetzt weiß auch jeder, da kommt keiner dran vorbei.
Genau, also Anthropic performt ja gerade sehr gut mit Claude im B2B-Bereich.
Ach so, Anthropic, ja, genau. Nein, Anthropic, sorry, das war jetzt eine Verwechslung. Anthropic meinte ich natürlich nicht Perplexity. Perplexity hat eine super Qualität, aber Anthropic hat eine super Einnahmen, generiert super Einnahmen.
Ja, also Anthropic hat sich, glaube ich, früher darauf konzentriert, wir bauen hier ein B2B-Produkt. Und der B2C-Markt ist ihnen, glaube ich, abgesehen von so ein paar Prosumern relativ egal. Ist auch eins der wenigen LLMs, die ich nicht ohne Login benutzen kann. Also ich kann das gar nicht testen, ohne mir einen Account zu machen. Und also der Erfolg gibt ihnen ja recht, ne? Die mit sowohl Claude Code als auch Claude Work sind ja extrem gut eingeschlagen. Ich halte sie, wie gesagt, aber als Consumer-Produkt, als Massenprodukt nicht für so relevant. Wobei auch in einigen Ländern Claude in der Website-Nutzung tatsächlich mittlerweile Perplexity überholt hat. Aber es hat sich so viel geändert in den letzten 2 Jahren, dass ich mir nicht anmaße, da Zukunftsprognosen zu machen, wie sich jetzt Gemini, Claude, ChatGPT und so weiter entwickeln werden. Wo ich mir recht sicher bin, ist, dass das Perplexity so ein bisschen abgeschlagen ist. Und ich glaube, dass viele Nutzer in Europa die Größe von Grok außerhalb Europas unterschätzen. Ich glaube, durch so einen gewissen Anti-Elon Musk-Bias haben viele Menschen das gar nicht auf den Schirm, dass es Länder gibt wie Indien, wo Grok 100 Millionen plus Nutzer hat. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Fakt ist eben nur, es gibt Menschen, die bekommen ihre Informationen daraus und dann können sie dort auch Informationen über meine Marke erfragen. Und so weiter und so fort.
So, und jetzt kommt meine Abschlussfrage. Und du hast gerade gesagt, du gibst keine Prognosen ab, aber genau das war meine Frage. Nämlich, was sind so die Dinge, wo du sagst, das könnte jetzt demnächst auf uns zukommen oder hier ist Bewegung drin, hier sehe ich eine Richtung in der Bewegung?
Ich glaube, dass das Standard-Google-Suchergebnis in einem Jahr anders aussehen wird als heute. Also entweder noch mehr AI-Overviews, oder vielleicht für einige Suchen kommt man direkt in den AI-Mode. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Ding. Und Shopping. Also es gibt ja mittlerweile von so vielen Anbietern so viele Protokolle, ne? AP2, ACP, UCP, also Agentic Commerce Protocol, Universal Commerce Protocol und viele, viele weitere Dinge. Das wird von so vielen Anbietern gepusht. Da muss ein Markt für da sein und da wird sich sicherlich etwas tun. Aktuell ist es noch so, dass es diesen echten das echte Agentic Shopping noch gar nicht gibt. Also vielleicht wird hier und da mal von irgendeinem Open Claw was gekauft, aber die Realität ist ja, es ist, man ist in ChatGPT und dann kommt so ein Produktkarussell, das ist einfach nur gescrapt von Google Shopping, da steckt nicht mal ein eigener Shopping Graph dahinter. Da wird es garantiert Veränderungen geben in den nächsten 12 Monaten. Ob das ein großes Thema wird, auch schon vom Umsatz her, auf Konsumentenseite weiß ich nicht, aber die Anbieter werden da weiterhin Geld reinbuttern und ich glaube, jedes Consumer-Facing LLM wird versuchen, sich selber als den Shopping-Assistenten zu platzieren.
Malte, herzlichen Dank, dass du dir diese ganze Zeit hier genommen hast, meine dummen Fragen zu beantworten. Es war extrem erleuchtend und erhellend für mich. Dankeschön.
Immer gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.